Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
Na, das hat doch mal wieder Spaß gemacht. Ich habe mich direkt aus dem Olympiastadion auf den Weg in unser Podcaststübchen gemacht, um euch mit den frischen Eindrücken des 5:2 gegen den FC Schalke 04 zu versorgen und zusammen mit dem Kollegen Michael Färber eine neue Folge des Immer härter Podcasts aufzunehmen. Und damit hallo und herzlich willkommen und hallo Färbi.
Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Erstmal hast du lange in der Bahn gestanden, bis du hier warst, um das mal ganz klar zu sagen.
Ja, war schön. Circa 20 Minuten zwischen Heerstraße und Westkreuz und jetzt mit dem Dauerohrwurm Blau und Weiß, wie lieb ich dich.
Ja, aber es ist ja nicht verkehrt. Nach dem Auftritt, glaube ich, kann man das ruhig singen, oder?
Ja, es war nur leider die andere Fangruppierung, aber anderes Thema.
Zurückspulen, löschen, aber wir fangen nicht nochmal an. Schön, dass wir wieder da sind, nachdem ja letzte Woche irgendwie das alles nicht zusammengepasst hat, leider.
Richtig, da an dieser Stelle muss ich mich einmal entschuldigen und zwar bei dem Hörer, der mich in St. Pauli auf der Pressetribüne so nett angesprochen hat und sagte, dass der Immer härter Podcast zum Pflichtprogramm am Montag gehört. Und was passierte dann? Dann fiel die Folge am Montag natürlich aus. Aber erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt und wir waren irgendwie alle krank und es hat nicht funktioniert. Aber deshalb sind wir heute wieder da und freuen uns umso mehr, denn ich finde, einen Podcast nach einem 5:2 aufzunehmen, macht gleich viel mehr Spaß als nach einem 0:2.
Ist das so?
Ja.
Gut. Dann stimme ich dir zu.
Und damit legen wir doch einfach mal los, denn dieses 5.
Völlig euphorisiert.
Ja, wenn du heute im Stadion gewesen wärst, die Sonne schien, es waren fast 70.000 im Stadion. Hertha hat fünf Tore geschossen, hat nie einen Hauch Zweifel aufkommen lassen, dass das eventuell kein Sieg werden könnte. Es war von der ersten Minute an spannend, Spektakel. Die ersten drei Torschüsse waren gleich im Tor. Also ich meine, das sieht man als Hertha-Fan jetzt auch nicht so häufig und als Hertha-Reporterin schon mal gar nicht. Also von daher.
Damit verabschieden wir uns, sagen danke fürs Zuhören, weil damit ist eigentlich alles gesagt. Ja, es war ein absolutes Spektakel. Ich durfte es am Fernsehen verfolgen.
Und selbst da war es cool, oder?
Ja, natürlich war es cool. Erstmal die Atmosphäre, zweitens, also ich mag das ja, wenn die Sonne in dieses Stadion scheint. Ja. Ich mag das irgendwo, das sind, finde ich, immer richtig angenehme Lichtverhältnisse. Ich mag das sehr. Und, ey, Leute, wenn dann noch da die Truppe so abliefert, dann macht das Spaß, absolut.
Dazu passt vielleicht ganz gut der Kommentar eines Kollegen, den er mir während des Spiels schrieb. Er meinte, das ist eben diese toxische Beziehung für alle Fans. Wochenlang läuft es mies und dann kommt dieses eine Spiel und du bist wieder frisch verliebt. Damit liebe Grüße an Jonas und danke für diesen doch sehr wertvollen Vergleich, denn ich glaube, damit hat es auch ein bisschen auf den Punkt gebracht.
Ja, natürlich, weil das sind ja die, wie sagt man immer so schön, die Leuchttürme, an denen du dich dann wieder hochziehst, dass du solche Spiele wie... Wo wurde nochmal verloren? Siehst du, man hat es schon wieder vergessen. Man
hat Millerntor.
Nein. Ach, Inga, jetzt war das mein krampfhafter Versuch, das mal auszublenden. Hat da natürlich wieder nicht funktioniert.
Ich mach's einfach ganz locker flockig. War ein 0:2 so. Bei St. Pauli. Es war ein Klassenunterschied, eine Nichtleistung in der ersten Halbzeit, eine indiskutable erste Halbzeit, eine leichte Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und eine deutliche Leistungssteigerung jetzt gegen Schalke. Und damit sind wir nämlich, haben wir dieses Spiel abgehandelt und sind wieder beim 5:2.
Da bin ich nämlich genau bei dieser entscheidenden Frage. Wer waren diese 11 Menschen, die gegen Schalke das Hertha-Trikot trugen? Es können ja nicht die gleichen gewesen sein, die vorher in Hamburg da gespielt haben.
War es auch nicht, denn zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal, aber die Startelf, die Pal Dardai am Sonntag gegen Schalke auf den Platz geschickt hat, das war die jüngste Startelf für Pal Dardai als Hertha-Trainer. 23,6 Jahre. Da war ein Ibo Maser, da war ein Pascal Clemens, da war ein Linus Gechter, da war ein Marton Dardai. Und diese ganze Elf wäre noch jünger gewesen, wenn Tjaak Ernst fit geworden wäre. Stattdessen stand aber Marius Gersbeck, wie schon bei St. Pauli, wieder im Tor. Das heißt, da war ganz, ganz viel, Martin Winkler natürlich nicht zu vergessen, ganz viel Jungspunde auf dem Platz, die mit ihrer vielleicht jugendlichen Leichtigkeit und nicht Leichtsinnigkeit dazu beigetragen haben, dass dieses Spiel eben am Ende so ausgegangen ist.
Das hast du schön gesagt. Leichtigkeit, aber nicht Leichtsinnigkeit. Ich meine, wird auch mal Zeit, dass man diese jungen Burschen mal alle irgendwo von alleine lässt. Ja, wir reden immer wieder über, es müssen mehr Jugendspieler rein, wir reden... Ich möchte es auch mal sagen, immer wieder über diesen Berliner Weg. Ja.
Über den reden wir heute noch ein paar Mal, Fabi.
So, was ich meine ist, dann musst du den auch mal gnadenlos verfolgen. Und ich meine, wer, wenn nicht Schalke 04, bietet sich an, um auch mal so einer jungen Truppe einfach mal eine Chance zu geben, macht was. Probiert euch aus, habt Spaß und ihr dürft auch Fehler machen. Denn Schalke wird definitiv einen Fehler mehr machen, zumindest.
Ja, oder fünf.
Oder fünf, zumindest in diesen 90 Minuten, 90 plus irgendwas Minuten. Wow. Da wird mir Angst und Bange, würde mir Angst und Bange werden als Schalker-Fan, als Berliner, sage ich nur. War ein schöner Nachmittag.
Wirklich. Und diese beiden Welten, also die Gefühlswelten lagen ja weiter auseinander, geht ja eigentlich kaum. Das war auf der einen Seite Euphorie, Freude pur, einfach mal wieder ein bisschen Leichtigkeit. Auf der anderen Seite, ja, Grabesstimmung.
Wir waren auch hier.
Ja, so. Wir waren auch hier und wir hätten es vielleicht besser sein lassen
sollen. Wie viel
waren
da? 15.000? 18.000?
Ja, 15.000. Ich würde vielleicht sogar sagen, ein bisschen mehr als 15.000. Schalke-Trainer Kare Geratz hat sich nach dem Spiel auf der PK bei den Fans entschuldigt und gesagt, es tut mir wirklich leid, dass diese Fans alle so weit gefahren sind, um uns zu unterstützen. Und am Ende bieten wir hier so eine Leistung, die den Namen Leistung nicht mal verdient hätte. Das habe ich jetzt gesagt. Aber ich glaube, das hat er nicht zum ersten Mal in dieser Saison getan.
Nee, habe ich schon mal gesagt, dass ich den eigentlich einen ziemlich coolen Trainer finde? Weil er immer eine klare Sprache hat, eine klare Ansage hat, klare Sätze hat, klar formuliert. Das wird nicht jedem gefallen. Der eine oder andere wird sich auch mal vor den Kopf gestoßen fühlen oder auf den Schlips getreten oder sagen, was quatscht der denn da für ein Mist? Aber er ist immer gerade raus und damit ist er ein echter Typ und deswegen mag ich ihn als Trainer. Ich würde ihm Erfolg wünschen. Am Sonntag hat er es nicht gehabt und das war auch gut so.
Ich glaube, es gibt wirklich deutlich dankbarere Aufgaben im deutschen Fußball, als Schalke 04 zu trainieren.
Aber also nicht falsch verstehen, es hat nichts mit Schalke zu tun, sondern ihm als Trainer wünsche ich Erfolg. Richtig. Das muss nicht zwingend auf Schalke sein, Leute.
Du hast mir, als ich hier vorhin völlig euphorisiert in die Redaktion geflogen bin.
Geschwobt gefällt mir auch.
Wenn jetzt irgendjemand da draußen ausgräbt, dass ich Germanistik studiert habe, du Heidewitzka.
Du liebe Zeit.
Jedenfalls, als ich hier reinkam, völlig euphorisiert, gutes Fußballspiel, Sonne, du hast das gerade schon alles aufgezählt, hast du mir die Frage gestellt, war Hertha wirklich so gut oder war Schalke einfach so schlecht?
Ja, aber es ist auch eigentlich die Frage überhaupt. Also, es ist immer schwer, ja, es sind alles Menschen. Ja? Und Mannschaften, die Psychologie einer Mannschaft, ich glaube, darüber haben wir gerade in diesen vermaledeiten Bundesliga-Jahren genug drüber geredet. Und trotzdem, auch wenn man so lange dabei ist, ich stehe dann immer wieder mit einem großen Fragezeichen, wie kann eine Truppe, die vor einer Woche überhaupt nichts auf die Kette gekriegt hat, ja, wir haben über Veränderungen geredet, junge Burschen ausprobieren, zeigen, tralala, und trotzdem abliefern, als wenn es das Leichteste von der Welt wäre. Und insofern, wie heißt es immer so schön, die Mischung macht's. Ja, du musst einfach, wie schwadroniere ich immer, wenn der Gegner schwächelt, musst du deine Qualitäten zeigen. Das hat Hertha getan.
Genau, die Wahrheit liegt einfach irgendwo in der Mitte. Schalke war bedenklich schwach. Da waren Ballverluste bei, die sehe ich nicht mal in der dritten Liga. Und da war eine Verteidigung teilweise vogelwild, dass ich auch dachte so, puh, das Spiel, ich glaube, du hast es geschrieben, geht 8-8 am Ende aus, wenn das so weitergeht.
Wenn es nach 3 Minuten 1-1 steht, ja. und beide Truppen, beide Truppen die Offensive suchen, weil sie wissen, dass der Gegner hinten Fehler macht, dann musst du doch 8-8 schreiben.
Ja.
Und was war zur Halbzeit? 3-2?
3-2, genau. Lass mich den Gedanken eben kurz zu Ende bringen.
Mit der
Mitte, das war einfach diese doch enorme Spielschwäche von Schalke, aber es war eben auch dieser Wille bei Hertha, es doch besser zu machen als letzte Woche, weil damit hatte man schon ein bisschen angefangen in der letzten halben Stunde auf St. Pauli, das wollte dann nicht so richtig gelingen. Wir dürfen nicht vergessen, das ist auch der Tabellenführer, der mit großer Wahrscheinlichkeit aufsteigen wird. Das war eben noch eine andere Klasse, das ist auch in Ordnung, aber nichtsdestotrotz hat Hertha eben gezeigt, was in diesem Kader steckt, welches Potenzial diese Mannschaft hat, das sie nicht regelmäßig abrufen kann, offensichtlich, aus Gründen, über die wir vielleicht später noch sprechen werden. Aber es ist einfach da, dieses Potenzial. Und wenn dann die Rädchen ineinander greifen, dann kann es eben zu so einem Konstrukt oder zu so einem Gesamtbild werden, wie es jetzt war.
Mut. Mut ist ja der Begriff, der mir da sofort einfällt. Wenn ich das erste Hertha-Tor, bei 5 Toren kommt man gern durcheinander, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Rehse spielt steil auf. Ach, jetzt habe ich dich.
Wenn ich an das erste Tor denke, sehe ich nur diesen Schalker Verteidiger an der Torauslinie liegen, der den Ball dann irgendwie noch vors eigene Tor bringt.
Rehse spielt steil, weil der Mitspieler, verdammt, ich komme nicht auf den Namen, einfach läuft, einfach den Platz nutzt, den er geboten bekommt, aus Hertha Sicht links am Schalke-Strafraum und damit den Weg frei hat, um in den Strafraum reinzugehen. Der Rest ist Flipper, Schalke-Irrsinn und Tabakovic, der sagt, oh, ich mache ihn mal rein. Das war wunderbar. Zweites Tor für Hertha. Mut. Fabian Rehse, der durch 2 Schalker-Spieler hindurchgeht. Das machst du nicht, wenn du Schiss hast. Das machst du nicht, wenn du Zweifel hast. Das machst du schon mal gar nicht, wenn du weißt, der Gegner könnte dir in irgendeiner Form wehtun. Selbst wenn es dort Elfmeter hätte geben können. Rehse ist ja nur kein Typ, der es auf Elfmeterszenen anlegt, sondern der legt solche Zweikämpfe an, um an dem Gegenspieler vorbeizukommen.
Ja, und Selbstvertrauen von Rehse mussten wir uns ja noch nie Gedanken machen.
So sieht's aus. Und er geht durch zwei Schalker hindurch und hat alle Räume im Strafraum, um abzuschließen, um abzuspielen, um irgendetwas zu machen. Mut. Wenn du sowas hast, dann kann dir nicht allzu viel passieren im Spiel.
Am Ende war es ein Doppelpack von Haris Tabakovic, ein Doppelpack von Martin Winkler und ein Treffer von Florian Niederlechner aus extrem spitzem Winkel, wie ich fand.
So Van Basten-Vibes.
Dazu noch drei Vorlagen von Fabi Rehse. Ich habe ihn nach dem Spiel gefragt, er wirkte zwischendurch immer mal wieder ein bisschen unzufrieden. Habe ich ihn gefragt, ob es daran lag, dass er nicht selbst getroffen hat, sondern in Anführungszeichen nur diese drei Vorlagen hatte. Und er hat dann auch auf seinem Instagram-Account unter den Fotos des Spiels die Frage gestellt, was macht mehr Spaß, Tore auflegen oder Tore schießen? Er hatte jedenfalls trotzdem einen guten Nachmittag und ich kann dir aber übrigens sagen, woran es lag, dass Hertha heute so aufgetrumpft hat.
Ich werde mit offenen Ohren zuhören, ich hoffe ihr da draußen auch.
An den Schuhen von Martin Winkler.
Wow, das muss ich erstmal sacken lassen.
Du erinnerst dich vielleicht an den Torjubel.
Natürlich.
Ich glaube, es war schon nach dem ersten seiner Tore. Der Fuß auf dem Knie von Fabian Rehse, es gab eine gratis Schuhpolitur. Hinterher hat Martin Winkler erzählt, er hat neue Schuhe. Mit denen hat er schon die ganze Woche trainiert und es lief irgendwie ganz gut im Training und die Jungs hatten gesagt, ja, musst du im Spiel auch tragen, dann läuft das auch. Ja, es lief, denn es war sein erster Doppelpack für die Profis von Hertha BSC. Er hat hinterher noch gesagt, ja, ich habe ja schon mal einen Hattrick gemacht, ja, aber das war bei seiner Zeit in Mannheim.
Und andere Schuhe.
Andere Schuhe und andere Liga. Also kleine andere Umstände, aber er meinte dann ganz bescheiden, ja, es war eines meiner besseren Spiele. Auch er wirklich mit einem guten Auftritt, diese beiden Tore, die konnten sich auch wirklich sehen lassen und
die Schuhe
waren das Geheimnis.
Die hatten Spaß dort, die Jungs,
ja,
oder?
Ja, ist doch auch schön, mal so ein Bild zu sehen mit dem Torjubel, das ist doch mal was anderes.
Ja, ist eine Szene, die in keinem Jahresrückblick fehlen sollte, zumindest nicht im Hertha-Jahresrückblick. Und haben wir schon mal uns über Psychologie im Fußball unterhalten?
Nee, noch nie. Vielleicht sollten wir mal eine Extra-Folge machen.
Machen wir mal eine Extra-Folge, aber das nimmst du alles mit und wenn deine Teamkollegen dir sagen, du musst diese Schuhe anziehen, dann glauben sie an dich, dann glauben sie an deine Qualitäten.
Oder sie glauben, dass du dann die Qualitäten nur abrufen kannst, wenn du die Schuhe anziehst.
Ja, das ist ja der Hebel dafür, um zu dokumentieren, wir glauben an dich. Und damit auch der Spieler selbst dann daran glaubt, wenn er noch irgendwelche Zweifel hat. Also das ist schon ganz clever gelöst. Und
schön, dass ich in der Vorwoche die Geschichte darüber gemacht habe, dass Harry Kane Hertha hilft, weil Fabian Rehse die Schuhe von Harry Kane getragen hat im Training. Also irgendwie scheint sie bei Hertha
das gleiche Modell. Ich hoffe nicht, dass Fabian Rehse die Schuhe von Harry Kane getragen hat.
Dann hoffe ich, dass Harry Kane kein Fußpilz hat.
So nämlich.
Wir schweifen ab. Jedenfalls scheint das Thema Schuhe ein großes zu sein. Aber ich würde gerne noch auf die Reaktionen eingehen. Natürlich nicht aus der Ostkurve. Doch, aus der Ostkurve eigentlich schon. Aber die dann in Richtung Schalke-Fans gingen. Denn so ab der 70. Minute wurde dann doch gesungen, Absteiger, Absteiger. Ihr seid nur ein Punktelieferant oder dritte Liga, Schalke ist dabei. Wenn man den Schaden hat, dann braucht man für den Spott nicht mehr zu sorgen. Wir kennen das alle. Auch Hertha-Fans kennen das. Denn man
wurde, wer weiß das besser als Hertha BSC.
In den Jahren dann auch sehr häufig schon heruntergesungen.
Gehört dazu.
Der Support aus der Gästekurve, der war dann relativ bald eingestellt. Auch das ist nichts Neues. Ich habe noch mit den Kollegen der Schalke-Berichterstattung bei uns aus der Funke-Gruppe gesprochen und die meinten auch, ja, das gehört jetzt eigentlich zum wöchentlichen Doing dazu. Auswärts können die sowieso nicht. Das ist, was hat der Kollege mir gesagt? 2 oder 4, ich weiß gerade nicht mehr. Auswärts-Siege, sonst ist dann dieses Jahr noch nichts gelaufen. Also das ist 2, glaube ich. Ist wirklich sehr bedenklich alles. Aber
bei den Fehlern ist das aber auch nachvollziehbar.
Ja.
Oder?
Ja, also ich finde gerade so dieses Verhalten vor dem 1-0, da diesen Ball nicht einfach rauszuklären oder zur Ecke zu klären, dann war es glaube ich vor dem 2-0 oder 2-1 war es ja, also vor dem zweiten Hertha-Tor, da lag der Ball irgendwie gefühlt 2 Sekunden einfach völlig frei vorm Strafraum und da dachte man sich auch, was zur Hölle, wieso geht denn da keiner ran? Super viele Ballverluste im Mittelfeld, gar keine zwingenden Aktionen. Klar, auch bei Hertha war nicht alles eitel Sonnenschein, was die Defensive angeht, denn das der erste Ausgleich, also das 1-1 durch Simon Terodde, da hat Marius Gersbeck den Ball nach vorne prellen lassen und Terodde war dann eben da, um abzustauben. Beim zweiten Schalker Tor war auch sehr viel, mit sehr viel Wohlwollen zu erkennen, dass da vielleicht eine Verteidigung da war, aber da war auch, ging einfach auch viel durcheinander. Aber nichtsdestotrotz hat Hertha danach weitergemacht. Ich meine, wir erinnern uns an das Magdeburg-Spiel. 4-mal in Führung gegangen, am Ende als Verlierer nach Hause gefahren. Jetzt zweimal, dreimal in Führung gegangen und am Ende das dann, Ding dann eben auch gezogen.
Sind wir da in der Entwicklung? Ich würde sagen, ja. Aber wie hast du mir gesagt, wenn man das immer liest und dann auch am Fernsehen sieht, welche Fehler Schalke macht, dann ja, okay, aber wenn man das dann live im Stadion sieht, dann wird das noch umso schockierender. Ich meine, wie viel Euphorie muss dann dieser Hertha-Auftritt vor diesem Hintergrund ja verbreitet haben an die dann 70, weniger 15, 55.000 Berliner Hertha-Fans. Wie sage ich immer so schön, das nimmst du mit, Saisonendspurt und wir gucken auf die Tabelle und stellen fest, gefühlt ist die Saison vorbei. Nein, ist sie nicht.
Nein.
Weil nach unten ist nahezu alles gesichert und wenn du nicht nach unten schaust, wo schaust du dann hin?
Genau. Ich, zu den Fehlern muss ich noch sagen, also nach meiner Kiefer-OP letzte Woche kriege ich den Mund noch nicht ganz so weit auf, aber der Kiefer fiel dann doch mal nach unten.
Ich wollte gerade sagen, dafür hast du gut gestaunt.
Die Beweglichkeit wurde ein bisschen geübt, sagen wir so. Das war schon wirklich haarsträubend teilweise und du sprichst es an. 7 Punkte sind es nach oben und wenn man sich jetzt die potenzielle Tabelle die potenziellen Endplatzierungen vor Augen führt, dann ist für Hertha von Platz 1 bis 18 noch alles drin. Das gilt auch für ganz, ganz, ganz viele andere Mannschaften in dieser sehr, sehr engen Liga. Ich habe mir zum Vergleich die der Bundesliga angeguckt. Da ist das nicht so. Also es ist doch tatsächlich so, dass diese Liga sehr, sehr eng zusammensitzt. St. Pauli ist die einzige Mannschaft, die nicht mehr in die Abstiegsränge rutschen kann, glaube ich. Also von daher ist da einfach noch sehr viel drin und das hat ein Kollege vorher nochmal so beiläufig fallen lassen in der PK, als der Paldada ja auch nach der Zielvorgabe für die kommenden Spiele gefragt hat, dass man gegen alle Mannschaften, abgesehen von Hannover 96, die vor einem stehen, schon gespielt haben. Und wir wissen alle, wie die zweite Hälfte der Hinrunde gelaufen ist und die ja jetzt quasi auch gerade läuft schon.
Jetzt läuft die zweite Hälfte der Rückrunde.
Ja genau, also die zweite Hälfte der
das letzte Saisonviertel, ja.
Wir wissen alle, wie das zweite Saisonviertel gelaufen ist und das kann man dann eben mit dem vierten Saisonviertel vergleichen. Und da gab es eben diese ominösen 9 Spiele, 9 waren es glaube ich, in Folge, die man ungeschlagen war. Also das ist durchaus etwas, was man mitnehmen kann, wenn man jetzt auf ein Saisonziel guckt.
Kleine Stammtischweisheit für alle da draußen. Die da oben müssen in irgendeiner Form auch noch gegeneinander spielen und werden sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Und Meisterschaften gewinnst und verlierst du vor allen Dingen dann, wenn du gegen Truppen aus der unteren Tabellenregion patzt. Nochmal, die Mannschaften oben sind alle stark genug, dass sie sich gegenseitig mal schlagen können. Das passt mal in die eine Richtung.
Gewinnst du, wenn du gegen die da unten patzt?
Verlierst du. Gewinnst du, wenn du nicht patzt gegen die da unten? Beziehungsweise verlierst du, wenn du gegen die da unten patzt? Also zwei Gedanken in einem Satz. Das war jetzt nicht zielführend.
Zu komplex für den Sonntagabend.
Pass auf, ich versuch's nochmal. Wenn du aufsteigen willst, darfst du gegen die da unten nicht patzen.
Sehr schön.
So. Mit anderen Worten, alle, die oben sind, sind stark genug, um sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Wenn du anfängst, gegen die da unten Punkte zu lassen, die tun richtig weh. Wenn Hertha jetzt als nächste Gegner sozusagen die da unten hat, dann wissen wir alle, wohin das führen kann. Insofern, die Saison ist nicht vorbei und ich quatsche ja auch schon mir den Mund immer wieder fusselig, solange es immer noch rechnerisch möglich ist. Klingt schon wie ein Trainer, ist furchtbar, oder?
Nee, nicht wie der von Hertha. Wenn der das hören würde, was du hier sagst, dann wär's aber ein Kopf kürzer.
Ja, aber damit kann ich leben, weil es gibt keinen Grund, irgendwie sich kleiner zu machen, als man ist. Man muss nicht sagen, wir steigen in jedem Fall auf. Aber wir müssen nicht sagen, eigentlich haben wir mit dem Aufstieg nichts zu tun. Doch. Hast du. Und zwar spätestens seit heute.
Paldada hat nach dem Spiel gesagt, wir haben sehr guten Fußball gesehen. Das war nicht nur ein 5:2, das hat auch gut ausgesehen. Da konnte ich ihm uneingeschränkt zustimmen. In vielen anderen Dingen, die er diese Woche gesagt hat, nicht. Da kommen wir nämlich jetzt zu. Es war eine durchaus ereignisreiche Woche für Familie Dardai. Anfang der Woche hat der Kicker eine Geschichte veröffentlicht, in der es um die Zukunft von Trainer Paldada ging. Dazu kam der Wechsel von Benze Dardai, der sich für einen Pfad abseits des Berliner Wegs entschieden hat und laut Kicker zum VfL Wolfsburg wechseln wird. Hertha hat bestätigt auf der Pressekonferenz am Freitag, dass sich Benze Dardai dazu entschieden hat, den Verein zu verlassen. Der Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen, aber wohin, das ist jetzt noch nicht offiziell verkündet. Lass uns mal eben kurz bei Benze Dardai bleiben, bevor wir auf Pal Dardai kommen. Wir haben am Sonntagabend auch ein paar Spieler gefragt, gerade zum Beispiel auch Ibo Maser, der ja mit Benze Dardai auch so ein bisschen groß geworden ist in der Nachwuchsakademie. Und er hat gesagt, wir haben ihm alle gratuliert. Er hat sich für diesen Schritt entschieden, andere entscheiden sich anders. Das ist dann nun mal so, also da ist wenig Groll, da ist viel Verständnis eben dafür. Pal Dardai hat gesagt, ich muss als Vater und als Trainer akzeptieren, dass er sich dafür entschieden hat. Es hat laut Pal Dardai auch viele Tränen bei Familie Dardai gegeben. Monika, die Mutter, hätte sich wohl sehr schwer getan damit, aber so ist es jetzt nun mal. Es ist dann doch wahrscheinlich der wirtschaftlich lukrativere Weg, den er geht. Auch wenn Dardai sagt, dass man Benze dann doch einen sehr hochdotierten und für Hertha-Verhältnisse sehr guten Vertrag vorgelegt habe. Aber mit diesem Wechsel kam natürlich die Frage auf, was bedeutet das für den Berliner Weg? Der Berliner Weg, der eben auf Talente setzt und der den eigenen Nachwuchs so ranziehen möchte, dass er den Kader dann doch qualitativ hochwertig bereichert. Und mir ist bei diesem, Entschuldigung, es wird kurzer, kleiner Monolog.
Ich finde das hochinteressant gerade. Ich hoffe, ihr da draußen auch.
Mir ist bei diesem Thema Benze Dardai sofort der Name Maximilian Mittelstädt in den Sinn gekommen. Maximilian Mittelstädt war jahrelang bei Hertha und ich habe mir am Samstag das Spiel Stuttgart gegen Hoffenheim angeschaut, das Topspiel am Abend. Und natürlich auch mit großer Begeisterung oder mit großem Interesse gesehen, dass Maxi Mittelstädt in dieser Woche für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde. Der hat einen riesen Sprung gemacht, seit er Hertha im Sommer verlassen hat. Und in diesem Spiel am Samstagabend kam noch der Kommentar, dass er bei Hertha irgendwie immer so ein bisschen unter Wert verkauft wurde. Er war immer die Nummer zwei hinter Marvin Plattenhardt, hat es nie geschafft, so richtig in den Vordergrund zu treten, auf die Bühne zu treten. Ihm wurden auch immer wieder Defizite im Offensivspiel nachgesagt. Er hat aber auch nie so richtig die Chance bekommen, sich über längere Zeit zu beweisen. Und dann hat er im Sommer eben gesagt, Abstieg, nee, zweite Liga will ich nicht, ich bleibe in der Bundesliga, erst zu Stuttgart gegangen. Da dachten viele, ja gut, dann steigt er halt nächste Saison ab, weil Stuttgart ja jetzt auch schon seit vielen Jahren doch ein Kandidat für die zweite Liga ist. Stattdessen hat er einen Riesenschritt gemacht, hat sich zu einem absoluten Leistungsträger weiterentwickelt und Julian Nagelsmann hat unter der Woche gesagt, dass er zu den Top 4 Linksverteidigern der Welt gehört. Und da hat er gewisse Daten zu Rate gezogen, die dann auch Sebastian Hoeneß als Stuttgarts Trainer mit seinem Team nochmal zu Rate gezogen hat. Und es ist anhand von gewissen Daten tatsächlich so, dass er zu den Top-Leistungsträgern auf dieser Seite gehört. Und diese Entwicklung zeigt ja, dass es durchaus auch für einen Spieler von Vorteil sein kann, den Weg abseits des Berliner Wegs einzuschlagen, auch wenn Maxi Mittelstädt mit 26 nicht mehr ganz so jung war wie Benze Dardai jetzt.
Boah, wie kriege ich jetzt meine Gedankenwelt so zusammengefasst, dass ich nicht wieder wirres Zeug rede. Ich versuch's mal mit Mittelstädt zu beginnen. Der Junge ist EM-Kandidat. Ob er zu den Top 4 in der Welt gehört, sage ich, glaub keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast.
Sebastian Hoeneß hat der Statistik ja auch nicht geglaubt, hat dann aber seine Jungs losgeschickt, um selbst zu gucken und kam dann eben mit dem gleichen Ergebnis wieder. Also
bleib ich bei meiner Aussage, man muss auch immer gucken, welche Gegner es bisher gehabt hat. Wenn dort ausschließlich Weltklasse dabei war, dann bitteschön gern, das war es nicht, insofern schwierig. Nichtsdestotrotz, er hat nicht nur einen Riesenschritt gemacht, er hat zwei Riesenschritte gemacht, dass Stuttgart so durchstartet in diesem Jahr, damit kann ja keiner rechnen. Und trotzdem, wenn du das Umfeld hast, wenn du eine andere Mannschaft, eine andere Qualität hast und urplötzlich in so eine Euphoriewelle reinkommst, dann zeigt sich urplötzlich, was so ein Mittelstädt tatsächlich zu leisten vermag. Nochmal, das ist ein klarer EM-Kandidat. Liegt auch daran, dass wir an Linksverteidigern in Deutschland, sagen wir mal, dass die rar gesät sind. Zählt alles dazu. Trotzdem könnte da auch jemand anders stehen. Nein, Maxi Mittelstädt ist in meinen Augen heißester Kandidat. Stand jetzt. Punkt. Punkt zwei. Wer glaubt, dass der Berliner Weg bedeutet, dass alle Talente für immer bei Hertha BSC bleiben, bei allem Respekt, der hat es nicht begriffen, weil das hat damit überhaupt nichts zu tun. Berliner Weg heißt für mich, und ich bin fast der Meinung, so war es auch seinerzeit oder wurde es auch seinerzeit intronisiert, die jungen Burschen, die man in der eigenen Akademie hat, hochzuziehen in die Profimannschaft nach Möglichkeit. Punkt. Damit eine Mannschaft aufzubauen, völlig klar. Aber dass alle bleiben werden, ist doch völlig illusorisch. Und solange du in der zweiten Liga bist und ein Erstligist anfragt, wirst du immer an eine Grenze kommen, finanzieller Natur, wirst du immer an eine Grenze kommen, wenn es darum geht, auch sportliche Möglichkeiten zu generieren. Ich wollte gerade sagen, Wolfsburg spielt um Europacup. Okay, die sind gerade eher im Abstiegskampf. Das ist dann auch nicht so prickelnd. Aber wie sagte Pal Dardai am DAZN-Mikrofon heute, am Sky-Mikrofon heute vor dem Spiel, Benze verdient ja bei Hertha 1.800 Euro brutto.
Ja, hat dann der PK auch nochmal erzählt.
So, ob das so ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber bei Wolfsburg wird er mit Sicherheit mehr verdienen. Und Einzelunternehmer, 10 Jahre maximal auf höchstem Niveau. Du siehst, dass es vielleicht nicht so vorangeht, wie es vorangehen sollte, auch wenn es der eigene Vater als Trainer ist. Da triffst du Entscheidungen. Und Spieler bleiben, Rehse, weil er einfach unangefochten the man bei Hertha BSC ist. An den führt kein Weg vorbei. Er hat jetzt gegen Schalke Hertha als Kapitän auf den Platz geführt. Komm, ich mach mal eine Wette. In der neuen Saison wird er Kapitän sein. der bleibt. Das ist aber auch eine völlig andere, wie soll man sagen, eine völlig andere Spielerfigur und auch eine völlig andere Entwicklung, die vorangegangen ist. Der hat seinen Platz gefunden. Bence Dardai sucht seinen Platz. Er scheint ihn bei Hertha nicht zu finden, also guckst du woanders. Das ist eine völlig normale Entwicklung.
Zwei Punkte dazu. Einmal ist es natürlich auch so, dass, jetzt habe ich beide Punkte vergessen, meine Güte.
Entschuldigung.
Nee, ein Punkt ist auf jeden Fall, dass er natürlich vielleicht auch den Wunsch hat zu zeigen, dass er es auch außerhalb dieses Dardai-Universums bei Hertha BSC kann. Auch so ein Punkt, die Kritik war groß, als alle Dardai-Söhne bei Hertha andockten, von wegen, naja, hätte man die auch geholt, wenn sie jetzt nicht die Söhne vom Trainer wären etc. Das kennen wir alles, diese Diskussion. Vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Wunsch, sich ein bisschen zu emanzipieren von diesem diesem Familiengedanken. Zweiter Punkt, der mir jetzt gerade schon wieder entfallen ist. Mein Gott, was ist denn heute los? Ist ja löchriger da oben
zu viel, als der Käse, ey. Zu viel Euphorie, Inga. Ich sag's dir immer wieder. Ja? Komm mit einem 0:0 nach Hause, dann können wir...
Und zwar hat Pallada selbst auf der Pressekonferenz gesagt, er muss dann in den nächsten Jahren noch erstmal zeigen, dass es ein großer Verlust war, dass er gegangen ist. Und damit meinte er natürlich dieser Sprung vom vielversprechenden Talent zu einem leistungsstarken Profi. Diesen Sprung, diesen Schritt, den macht eben nicht jeder. Den macht Luca Netz, hat ihn zum Beispiel gemacht bei Gladbach. Auch er wurde mit Tränen in den Augen bei Hertha verabschiedet. Er hat ihn gemacht bei Lukas Ulrich, der ebenfalls zu Gladbach gegangen ist, kann man das jetzt irgendwie noch nicht so richtig behaupten. Also es ist so ein Punkt, den man eben auch bei Bence Dardai abwarten muss. Da können sich noch so viele hochkarätige Clubs in Europa um ihn streiten. Am Ende muss er zeigen, dass er mehr ist als ein Talent.
Natürlich ist das so, dass er sich vielleicht von dem Namen Dardai emanzipieren möchte, kann ich sogar sehr gut nachvollziehen. Nichtsdestotrotz muss er klar dann in Wolfsburg zeigen, dass er mehr kann, als er bei Hertha zeigen durfte. Vielleicht durfte er auch nicht bei Hertha all das zeigen, was er vielleicht gern gezeigt hätte. Hashtag Trainer. Und dann machst du diesen Schritt und nochmal, wer glaubt, dass alle Talente bei Hertha BSC bleiben, nur weil sie Hertha Vergangenheit haben, Hertha Jugendjahre hinter sich haben, der irrt gewaltig. Ein Blick in die Finanzen reicht, um zu gucken, dass der beste Jugendspieler das beste Potenzial ist, um Hertha wirtschaftlich wieder auf einen vernünftigen Weg zu führen. Ja. Das klingt grausam, aber es ist so. Es ist Realität im Profifußball.
Ärgerlich, dass Bence Dardai Ablöse freigehen wird.
Ja, ich meinte jetzt auch nicht Bence Dardai, ich meinte es allgemein.
Lassen wir das Thema abhaken und schauen auf den Vater. Dann auch da geht es um die Zukunft.
Aber da ist der Punkt, um diesen letzten Gedanken noch zu haben, dass Bence Dardai jetzt ablösefrei gehen wird. Warum ist das so?
Ja.
Warum hat er keinen Anschlussvertrag bekommen, um es mal so zu sagen? Oder warum wurde ein Vertrag nicht verlängert? In dem Wissen, mein lieber Junge, sozusagen, du möchtest gehen, wir wissen das bei Hertha BSC, aber komm, setz mal noch hier eine Unterschrift drunter, weil wir lassen dich gehen, das ist alles in Ordnung, aber so können wir vielleicht noch den einen oder anderen Euro generieren. Die Frage ist, ob Wolfsburg überhaupt dann eine Ablöse gezahlt hätte, ob dann die Qualität schon so weit reicht und. Viele Wenns und Abers. Nichtsdestotrotz, dass er ablösefrei geht, kann man auch dem Management von Hertha BSC leicht aufs Brot schmieren und sagen, hätte da vielleicht mal ein Jahr früher, anderthalb Jahre früher einen Anschlussvertrag gemacht.
Durchaus. Weiter geht's zu Hashtag Trainer. denn auch da, ich habe ja vorhin gesagt, ereignisreiche Woche für Familie Dardai, auch da kam vom Kicker die Geschichte, dass die Zukunft von Trainer Pal Dardai doch recht ungewiss ist bei Hertha BSC. Er selbst hat nochmal gesagt, er unterschreibt immer nur einen Einjahresvertrag und wenn er dann keine Lust mehr hat, dann war es das eben. Im Kicker stand, dass man sich intern dann dort schon länger mit dem Thema beschäftigt und dass es auch schon vor einigen Wochen die Gedanken an eine vorzeitige Trennung gab, weil man mit der Entwicklung der Mannschaft eben nicht so richtig einverstanden war.
Vorzeitig meint, bevor dieser Einjahresvertrag endet.
Ja, in den letzten Wochen
schon. Ich wollte das nur konkretisieren.
Genau, vorzeitig im Sinne von sofortig. Das ist jetzt nichts, was wahnsinnig überraschend kommt. Es gab da diesen einen Satz, ich weiß gar ehrlich gesagt gar nicht, wo er damals stand, vielleicht auch im Kicker, aber wenn man Dardai holt, weiß man, was man mit Dardai bekommt. Und das weiß man eben auch deshalb, weil er jetzt schon zum dritten Mal dort angedockt ist als Trainer und auch eigentlich nie weg war, im Nachwuchs immer präsent. Und der große Mangel, den man ihm eben vorwirft, ist, dass er eine Mannschaft nicht weiterentwickeln kann. Und das ist ja der Punkt, den man Hertha jetzt im Moment eben auch vorwerfen kann, dass da eben die Entwicklung fehlt. Und das war eben auch so ein bisschen der Hintergrund dieses Kicker-Berichts, den wir jetzt gar nicht weiter einordnen wollen. Das Entscheidende ist eigentlich die Reaktion von Pal Dardai. Und zwar war der sehr dünnhäutig unterwegs in dieser Woche. Auf der Pressekonferenz am Freitag, ihr da draußen habt sie vielleicht teilweise auch verfolgt. Ich habe viele Kommentare und Reaktionen in den sozialen Netzwerken gelesen, die auch nicht alle damit einverstanden waren, wie er sich da so verhalten hat. Er war ziemlich bockig, er war ziemlich sauer, hat gesagt, das würde ja alles nicht stimmen und die Berliner Medien würden nur Lügen schreiben. Und es wären sehr viele Untalentierte unterwegs, die sich doch vielleicht einen anderen Berliner Verein suchen sollen, über den sie berichten. Denn wir würden alle nur sehr negativ über Hertha berichten. Und das würde eben auch dazu führen, dass sich viele Jugendspieler und auch andere Spieler nicht für den Verein entscheiden würden. Das würde ich jetzt mal vielleicht dezent von mir weisen. Aber es war jedenfalls zu merken, dass ihm das alles nicht so richtig gefällt und dass er wenig reflektiert an die Sache herangeht, sondern es alles auf sehr persönlicher Ebene regelt. Das Gleiche passierte dann am Sonntag noch einmal auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Auch da ging er so weit und hat gesagt, ja, die Lügen, die hier alle erzählt werden. Dann hat ein Kollege nachgefragt, welche Lügen er denn eigentlich meint. Und dann hat er eben nochmal auf diesen Bericht verwiesen, indirekt, und hat nochmal seinem Frust Luft gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich das wenig professionell fand. Er verlangt von uns Professionalität und gibt selbst nicht so wahnsinnig viel Professionalität in diesem Bereich, da er dann doch sehr dünnhäutig reagiert.
Völlig unsouverän, tut mir leid. Das hat nichts damit zu tun, dass er, wie sagt man, Kolleginnen sozusagen angreift, direkt oder auch indirekt. Ich komme anders eingeflogen. Wenn er die Qualität hätte, von der er der Meinung ist, dass er sie hat, warum trainiert er dann Hertha BSC? Warum trainiert er nicht einen Spitzenverein in Deutschland, in Europa, sonst irgendwo? Warum ist er nicht weiter Trainer der ungarischen Nationalmannschaft? Das ist jetzt ein bisschen hoch eingeflogen, aber ich finde, diese Frage kann man dann in dem Zusammenhang auch mal stellen. Ich habe oft gesagt, weil man die Entwicklung ja in den vergangenen Jahrzehnten, kann man sagen, ja auch verfolgt hat, dass Pardada immer in der Lage ist, eine Mannschaft zu stabilisieren oder überhaupt aus einem Haufen mal eine Truppe zu machen, die als Mannschaft funktioniert. Und ja, das hat er wieder geschafft. Das hat er in der Saison wieder eindrucksvoll bewiesen. Bloß wo ist die Weiterentwicklung? Jetzt können wir wieder kommen, das Spielermaterial ist nicht da und.
Aber das finde ich ja eben nicht. Ich finde, das Spielermaterial, was da ist, das kann durchaus Leistungen bringen, die verlässlich sind und die auch verlässlicher sind als das, was wir bis jetzt gesehen haben.
Richtig, genau so ist es. Und ein guter Trainer macht Spieler besser. Das ist der, ein Hauptmerkmal eines wirklich guten Trainers, dass er Spieler zwingend besser macht. Und damit meine ich jetzt nicht U19, U17, U sonst irgendetwas, sondern im Männerbereich. Dass er die Spieler, die der Meinung sind, dass sie schon eigentlich einen sehr guten Stand erreicht haben, dass er denen aufzeigt, guck mal, mein Freund, eigentlich bist du erst hier, du könntest noch viel weiter. Das sehe ich nicht. Das habe ich in all den Jahren nicht gesehen, das sehe ich ehrlich gesagt auch in dieser Mannschaft nicht. Und insofern ist diese Reaktion völlig, ja, überzogen und unprofessionell. Und wenn er gefragt wird, welche Lügen es denn sind, und er nicht mal mit ein, zwei Schlagworten um die Ecke kommt, dann finde ich es noch unsouveräner. Das zeigt mir auch, dass er, du hast es gesagt, bockiges Kind, dass er Nachtigall, ich höre dir trapsen, das vielleicht auch schon weiß, ahnt, spürt, dass diese Veränderung kommen könnte und dass er jetzt mit aller Macht dagegen ankämpft, um seinen Ruf, der ewige Pal wird immer ewige Hertaner sein, aber er will nicht immer nur der ewige Notnagel sein. Ich glaube, diesen Status, den will er auch dann irgendwo loswerden, aber den wird er nicht los, wenn er so reagiert.
Mein Problem mit dieser Causa ist eigentlich noch ein leicht anderes, und zwar dieser doch sehr unsouveräne Umgang mit diesem Thema führt ja eben dazu, dass die Berichterstattung eben in die Richtung geht, in die sie geht. Würde er einfach diesen Bericht zur Kenntnis nehmen, für sich sagen, gut, ist ja nichts dran, ist mir ja egal, weil das sagt er ja. Er sagt ja, das sind alles Lügen, es stimmt alles nicht. Da würde Unwahrheit geschrieben werden und man sollte sich besser informieren. Dann könnte er das ja eben einfach souverän beiseite lassen, runterschlucken und sagen, gut, das war's. Stattdessen geht er in die Offensive und wirkt dadurch einfach eben, wie wir gerade gesagt haben, sehr unsouverän. Das heißt, er schürt ja dann eben auch noch diese Unruhe weiter, weil man sich dann doch denkt, so, dann scheint ja doch was dran zu sein, weil sonst würde es dich wahrscheinlich nicht so pieksen.
Ich versuche jetzt mal unseren Berufsstand zu verteidigen. Wir sind nicht dazu da, um positiv über einen Verein zu schreiben. Wir sind auch nicht dazu da, um negativ über einen Verein zu schreiben. Wir sind dazu da, um objektiv über einen Verein zu schreiben, zu reden, zu berichten, was auch immer. Dass das gerade im Sport nicht immer leicht fällt, das gebe ich gerne zu.
Und dass das bei Hertha BSC in den letzten Jahren auch dann doch häufiger negativ als positiv war, in der Auslegung würde ich jetzt sagen, ist wahrscheinlich anhand des
alle waren im Stadion.
Beispiellosen Absturzes dann auch.
Alle waren im Stadion, haben gesehen, was die Mannschaften nicht geleistet haben. Alle haben die Nebenkriegsschauplätze mitbekommen, diese Schmierenkomödien, diese gegenseitigen Beschuldigungen, diese Bespitzelungen und so weiter und so fort. Das haben alle mitbekommen. Da da kann man nicht positiv, kann ich nicht gut, natürlich kann ich das gut finden, weil es gibt über Hertha BSC was zu schreiben, es wird der Job gesichert, aber ist doch Quatsch, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass wir Dinge einzuordnen haben und alle, die es ehrlich mit Hertha BSC meinen, werden erkennen, dass es keinen grandiosen Schritt nach vorne gibt. Es gibt einen Schritt zur Seite, der nennt sich Stabilität. Und ganz wichtig, ihr da draußen, ich finde das enorm wichtig. Ich finde, das war das Allerwichtigste in dieser Saison, dass dieser Verein auf allen Ebenen Stabilität bekommt. Und das hat er. Aber du musst dir jetzt darüber Gedanken machen, wie es weitergehen soll. Nicht im Sommer, nicht im nächsten Jahr. Du musst dir jetzt darüber Gedanken machen. Und folglich, wenn man in der Führungsebene bei Hertha BSC so denkt, sorry, dann ist das legitim. Man kann ja auch zu der Entscheidung kommen, na, wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich passt das doch mit Dardai, dem trauen wir noch was zu. Lieber Paul, wie sieht's denn aus? Und dann ist die Frage, wie er reagiert.
Ich denke mir mal, dass 777 im Hintergrund schon einige Ideen hat, wie es im Sommer weitergeht.
Die Karte wollte ich jetzt nicht spielen, aber
um einen natürlich. Strich unter diese Thematik zu zeichnen, ich finde, Respekt ist keine Einbahnstraße und wenn er uns respektloses Verhalten vorwirft, dann könnte er vielleicht als gutes Beispiel vorangehen. So, in der vergangenen Woche gab es noch zu vermelden die Verlängerung von Thomas E. Herrich als Geschäftsführer bei Hertha BSC. Der Vertrag wäre im Herbst ausgelaufen, jetzt gab es die Verlängerung, aber eine genaue Anzahl der Jahre wurde keine Auskunft gegeben. Das Ganze hatte sich noch ein bisschen verzögert durch den doch sehr tragischen Tod von Kai Bernstein, deshalb hatte man dann doch andere wichtigere Dinge, um die es sich zu kümmern gab. Aber es ist ein weiterer wichtiger Baustein für die Zukunft, was die Vereinsführung angeht, denn das ist das, was Hertha braucht. Führung.
Und Konstanz auf diesen Positionen.
Richtig. So, Fabi, lass uns noch kurz vorausblicken. Und zwar ist jetzt erstmal Länderspielpause. 12 Vertaner sind unterwegs, teilweise mit etlichen U-Mannschaften. Unter anderem ist auch Marton Dardai unterwegs. Und zwar erstmals nicht mit der deutschen U21, sondern mit den Ungarn. Er hat sich vor einigen Wochen dafür entschieden, ab sofort für die ungarische Nationalmannschaft aufzulaufen. Wurde dann auch nominiert und bewirbt sich jetzt oder versucht sich jetzt in den kommenden beiden Länderspielen für ein EM-Ticket zu bewerben, um sich dann den Traum von der EM in Deutschland zu erfüllen.
Das wäre dann ein Traum, oder nicht? Oder? EM zu spielen?
Ich habe gesagt, um sich den Traum von der EM im eigenen Land zu erfüllen.
Na, sage ich doch, wäre doch ein Traum. Ich wollte es bloß bestätigen. Wäre doch ein Traum.
Ja, na klar. Ja, spät. Wir hören jetzt auch auf. Weiter geht's dann am 30. März und zwar am Kar-Samstag mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg, 20.30 Uhr. Um es in den Worten von Fabian Reese zu sagen, ich könnte jedes Wochenende zu Hause spielen, ich brauche eigentlich keine Auswärtsspiele. Es ist das zweite Heimspiel in Folge. Ich glaube, da geht es ihm wie vielen anderen Fußballern auch. Genau, und darauf blicken wir jetzt auch schon noch einmal ganz kurz, denn das nächste Mal hören wir uns am 2. April, weil auch wir eine kleine Länderspielpause machen und dann am 2. April die nächste Folge aufnehmen werden, und zwar dann nach dem Spiel gegen Nürnberg. Und was soll ich sagen? Ich lasse einfach Fabi sagen.
Ja, keine Alternative. Klarer Sieg für Hertha BSC. Keine Alternative. Komm, ich gehe noch weiter. Aufstieg jetzt.
Ach, schön.
Okay. Solange alles möglich ist, Leute. Fangt an den Traum zu glauben, an den Wahnsinn zu glauben. Nach unten, sage ich, ist alles in trockenen Tüchern. Und die Gegner kommen jetzt praktisch mundgerechte Häppchen, werden jetzt serviert. Ihr müsst bloß essen.
Wir werden dann am 19., 20. Mai nochmal die Folge vom 17. März rausholen, um dich dann zu bestätigen.
Dankeschön. Oder auch mich ungespitzt im Boden zu stampfen. Was quatsche ich da wiederum? Ich weiß schon, ist schon klar.
Ja, wir werden uns das anschauen. Ja, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen auch euch eine schöne, entspannte Länderspielpause und dann natürlich schöne Ostern, denn dann ist es schon soweit. Und wie gesagt, wir hören uns nach Ostern wieder, dann höchstwahrscheinlich mit dem Kollegen Nedis Heidemann. Und bis dahin, macht's gut, haltet euch wacker und bis zum nächsten Mal.
Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.